Der Predigtext für heute steht am Anfang des Johannesevangeliums, Kapitel 1, die Verse 1 bis 14. Von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er, das Wort, gehörte zu Gott. Und er, das Wort, war Gott in allem gleich. Dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott. Alles wurde durch dieses Wort geschaffen. Und nichts, was geschaffen ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Er, das Wort, war zugleich das Leben in Person. Und das Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht angenommen. Ein Mensch trat auf, den Gott gesandt hatte, er hieß Johannes. Dieser Mensch war ein Zeuge für das Licht. Alle sollten durch ihn zum Glauben kommen. Er selbst war nicht das Licht, aber er sollte als Zeuge für das Licht auftreten. Er, das Wort, war das wahre Licht. Es ist in die Welt gekommen und leuchtet für alle Menschen. Er, das Wort, war schon immer in der Welt. Die Welt ist ja durch ihn entstanden. Aber sie erkannte ihn nicht. Er kam in die Welt, die ihm gehört, aber die Menschen dort nahmen ihn nicht auf. Aber denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind alle, die an ihn glauben. Kinder Gottes wurden sie nicht durch ihre Abstammung. Sie wurden es auch nicht, weil ein Mensch es wollte oder weil sie einen Mann zum Vater haben. Kinder Gottes wurden sie allein dadurch, dass Gott ihnen das wahre Leben schenkte. Er, das Wort, wurde ein Mensch. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Herr Jesus, wir werden es nie erfassen, wer du bist, was du bist, so ganz oder nur ansatzweise. Aber wir möchten dich heute ein Stück besser kennenlernen, einen Schritt dir näher kommen. Darum bitten wir dich. Amen. Von Anfang an gab es den, der das Wort ist, er, das Wort, gehörte zu Gott. Alles verstanden? Ein bisschen kompliziert. Vielleicht kennst du den Anfang so wie in der alten klassischen Übersetzung von Martin Luther steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, dasselbe war im Anfang bei Gott. So verständlicher? Schon. Das kennt man einfach. Ne? Also, falls du nicht mehr fragst, was das jetzt wirklich heißt, du bist in bester Gesellschaft. Der alte Geheimrat Goethe hat auch nichts damit anfangen können. Am Anfang vom Faust, das ist so sein Paradestück, da ist das ganze Ideengebäude vom deutschen Idealismus drin. Da sitzt Dr. Faust in seinem Studierzimmer und will genau die Stelle aus der Bibel übersetzen. Natürlich kann er Griechisch, er ist ja der Dr. Faust. Aber besonders gut ist sein Griechisch nicht. Deswegen schleudert es ihn. Geschrieben steht, im Anfang war das Wort. Hier stocke ich schon, wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, ich muss es anders übersetzen, wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin. Geschrieben steht, im Anfang war der Sinn. Bedenke wohl die erste Zeile, dass deine Feder sich nicht übereile. Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? Es sollte stehen, im Anfang war die Kraft. Doch auch indem ich dieses niederschreibe, schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe, mir hilft der Geist. Auf einmal sehe ich Rat und schreibe getrost, im Anfang war die Tat. Also, einfach nur reden ist ihm zu wenig, dem Faust, dem Herrn Goethe. Ein rechter deutscher Mann redet nicht nur, der tut was, der schreitet zur Tat. Worte, Worte, nichts als Worte ist es einfach nicht, ist übrigens von Shakespeare. Und falls dir das jetzt kurz bekannt vorgekommen ist, das habe ich heuer im Sommer schon mit dem Fahrbrief verbraten, aber jetzt wollen wir es kurz. Jetzt können wir uns das genauer anschauen. Das ist einer der Gründe, warum ich den Gottesdienst am 25. Dezember so gern mag. Da kommen nicht die vielen, da kommen ein paar. da kommt der harte Kern, also ihr. Und mit dem harten Kern, da kannst du wirklich einmal ein bisschen genauer hinschauen. Ein bisschen tiefer graben. Das möchte ich heute machen. Im Grunde möchte ich mir mit euch heute aus der ganzen langen Bibelstelle nur drei Wörter anschauen. Drei Begriffe. Wichtige Begriffe, geladene Begriffe. Und ich möchte, dass du ein bisschen hineinspürst, was da alles drin ist. Weil ich denke, diese drei Begriffe sind der Schlüssel zu dem, was uns die Bibel sagen will. Der erste Begriff, das Wort. Im Anfang war das Wort, steht da ganz, naja, wörtlich. Nur im Deutschen gibt es zwei verschiedene Wörter für Wort. Ist euch das schon mal aufgefallen? Blöderweise schreibt man sie beide gleich, W-O-R-T. Man spricht sie auch gleich aus, aber es sind trotzdem zwei verschiedene. In der Einzahl sind sie gleich. Was ist die Mehrzahl von Wort? Wörter, oder? Merkt was? Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Wörter, das ist so wie Vokabeln. Es gibt ein Wort für so ein Ding, was aus dem Boden wächst und Äste hat und Blätter oder Nadeln. Das heißt ein Baum. Wenn du das Wort, entsprechende Wort auf Englisch suchst, findest du Tree. Das ist Wort im Sinn von Wörter. Worte ist was anderes. Worte ist so wie ein Ausspruch, mehr oder weniger geistreich. Merk dir meine Worte. Niemand sagt, merk dir meine Wörter. Außer vielleicht der Lateinlehrer. Spürst du einen Unterschied? Im Griechischen sind es tatsächlich zwei verschiedene Wörter. Komplett unterschiedlich, irgendwie praktisch, weil du dich gleich auskennst. Wort im Sinn von Wörter heißt Lexe. Das kennen wir, ne? Davon kommt das Lexikon, das Wörterbuch. Wort im Sinn von Worte, also Ausspruch, ist Rema. Ganz was anderes. Und jetzt könnt ihr hinterfotzig sein und sagen, ich lasse euch raten, welches von diesen beiden Wörtern der Johannes da verwendet, bei von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Ich bin aber nicht hinterfotzig, es ist Weihnachten. Ich sage das gleich, keines von beiden. Weder Lexe noch Rema. Es gibt ein drittes Wort. Die Griechen waren sowieso immer ein bisschen überdrüber. Dieses dritte Wort, das ist das, was Johannes jetzt tatsächlich verwendet, ist Logos. Und Logos, das ist ein dermaßen schillernder, vielschichtiger Begriff, den kannst du gar nicht so einfach übersetzen. Goethe hatte nicht Unrecht. Wort ist nur ein winziger Teil von dem, was Logos alles bedeuten kann. Das Standard-Schulwörterbuch für Griechisch, sowas gibt, es gibt Leute, die lernen Griechisch in der Schule. Logos bedeutet, jetzt bitte tief Luft holen, Sprechen, mündliche Mitteilung, Wort, Rede, Erzählung, Nachricht, Gerücht, Satz, Ausspruch Gottes, Befehl, Weissagung, Lehre, Erlaubnis zum Reden, Beredsamkeit, aufgestellter Satz, Behauptung, Lehrsatz, Definition, Begriffsbestimmung, wovon die Rede ist, Sache, Gegenstand, das Berechnen, Rechenschaft, Rechnung, Rücksicht, Wertschätzung, Verhältnis, Vernunft, Absicht. Alles klar? Und das ist nur die Zusammenfassung, da habe ich schon gekürzt. In der griechischen Philosophie, also in der Richtung, die zur Zeit des Neuen Testaments vorherrschend war, die stoische Philosophie, da ist Logos ein Vernunftprinzip des geordneten Kosmos. Griechen halt. Der Sinn, der Geist, der hinter allem und in allem steckt, bei Goethe war das das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Cicero, römischer Schriftsteller, der ganz stark von dieser stoischen Philosophie beeinflusst war, nennt den Logos Mens Mundi, Weltseele, Weltgeist. Ein Sinn, eine Vernunft, die in allem und hinter allem und in dem Ganzen steckt. Das kommt uns heutzutage wieder bekannt vor. Diese Vorstellung, die findest du ziemlich in allen Religionen. Im Hinduismus heißt diese Weltseele Brahman, bei den Chinesen Qi. Die Esoteriker haben das dann gefladert, die reden von der Energie, die das Universum erfüllt. Und sie meinen nicht die Hintergrundstrahlung, die du mit dem Radioteleskop messen kannst. Und der Johannes, dieser respektvolle respektlose Knilch, ohne jede Achtung vor hochphilosophischen Spekulationen, ich hoffe, ihr merkt, sie ist mir zutiefst sympathisch, der Johannes nimmt diesen Logos-Begriff her und sagt, habt ihr recht mit dieser Idee von der Weltseele? Eigentlich. Und wir wissen ja alle, was nach eigentlich immer kommt. Nach eigentlich kommt immer ein Aber. Außer bei den ganz vornehmen Menschen, die sagen nicht Aber, die sagen nur. Ist das Gleiche. Also, habt ihr recht mit dieser Idee von der Weltseele, vom Logos, nur. Erstens, sagt Johannes, der Logos erfüllt nicht das Universum. Der Logos ist nicht die Seele des Kosmos. Der Logos gehört nicht zum Universum, ist kein Teil davon, auch kein spiritueller, was immer das heißt. Der Logos steht außerhalb des Universums. Der Logos ist größer als der Kosmos. Er hat den Kosmos erschaffen. Er ist was ganz und gar anderes als das Universum und alles, was sich darin befindet. Da wird dann den Esoterikern und EsoterikerInnen ein bisschen schwummerig, weil für sie ist das Universum eben das Ganze. Alles, was es gibt. Und außerhalb und oberhalb kann es nichts geben. Aber es wird gleich noch viel schlimmer. Zweitens sagt Johannes, der Logos ist nicht etwas, der Logos ist jemand. Der Logos ist eine Person. Jemand, mit dem du reden kannst und der mit dir reden kann. An dem Punkt setzt bei den hochgeistigen Denkerinnen und Denkern die Schnappatmung ein, weil Brahman, Chi oder die Energie, das ist etwas, das zwar im ganzen Kosmos vorhanden ist und ihn durchzieht, aber das hat kein Bewusstsein, das hat kein Ich. Hat keinen Willen, keine Absichten, kann nicht mit dir reden, kann dich nicht lieb haben. Es ist einfach da, es ist ein Es, nichts da, sagt Johannes. Der Logos ist kein Etwas, der Logos ist jemand. Der Logos hat einen Willen. Es gibt Dinge, die gefallen ihm, und es gibt Dinge, die mag er ganz und gar nicht. Du kannst ihn nicht anzapfen, du kannst ihn nicht steuern, du kannst ihn nicht benutzen für deine Zwecke. Er weiß, was er will. Und drittens, da wird es dann ganz schlimm, der Logos wurde ein Mensch. Ein ganz richtiger, wörtlich steht im Griechischen, der Logos wurde Fleisch, damit es richtig handgreiflich wird. Also nichts mit hochgeistigen Ideen, die durchs Universum der Gedanken schweben. Dieser Logos, der Sinn hinter allem, der größte ist als das Universum und kein Teil davon, das Universum geschaffen hat, weil er es wollte, der wird ein Mensch aus Fleisch und Blut. An einem ganz bestimmten Ort der Geografie, Bethlehem, wissen wir, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt der Geschichte. Ungefähr 4 Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung. Datum wissen wir keins. Deswegen steht in dem Abschnitt auch der Johannes der Täufer drin. Aus dem gleichen Grund, warum ausgerechnet Pontius Pilatus in unserem Glaubensbekenntnis drinsteht. Damit ganz klar ist, hier geht es nicht um Es-war-einmal-Geschichten oder um Was-wäre-wenn-Geschichten. Hier geht es um etwas ganz wirklich, was handgreiflich in dieser unserer Welt passiert ist. Wir wissen wo und wir wissen wann. Wir haben ihn gesehen, den Logos, sagt Johannes. In seinem ersten Brief schreibt er, wir haben ihn mit eigenen Augen gesehen, wir haben ihn angeschaut und mit eigenen Händen berührt. Da liegen dann die Philosophinnen und Philosophen irgendwo in der Landschaft und brauchen erste Hilfe. Der Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der ist keine flüchtige, durchscheinende, durchgeistigte Idee, die es sowieso nur auf der höheren Ebene gibt und im wirklichen Leben nichts zu tun hat. Der Gott, von dem die Bibel redet, der ist real, der ist tatsächlich, der wird handgreiflich, der hat sich buchstäblich mit Händen greifen lassen. Du spürst langsam, wie unbockbar Weihnachten ist. In einer Welt, die meint, sie kann sich Gott denken, wie sie möchte, und da muss er auch so sein. Wie undenkbar Weihnachten ist in einer Welt, die meint, Gott hat so, ist irgendwo weit oben und hat mit uns nichts zu tun. Du kannst da nicht einfach deinen eigenen Gott machen, es gibt schon. Und wir wissen, wer er ist und wir wissen, wie er ist. Er lebte bei uns, schreibt Johannes. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Und die zwei, Gnade und Wahrheit, die schauen wir uns noch an. Reden wir als erstes über Gnade. Sieht sie, ist schon Jahre aus, an einem Gasthaustisch, irgendein Anlass. Keine Ahnung mehr, was es war, aber das kommt ja öfter vor, dass nach der Action der Herr Pfarrer noch zum Essen eingeladen wird. Mir gegenüber ein älterer, offensichtlich durchaus gebildeter Herr. Und natürlich denkt der gebildete Herr auch über Glauben nach, über Gott und so. Aber wissen Sie, Herr Pfarrer, ich habe da meine eigenen Vorstellungen. Wann ist das schon her? Entschuldigung, was denken Sie die, ja, wen Ihre eigenen Vorstellungen interessieren oder ob das mit Gott Ihre eigenen Vorstellungen interessieren? Dass Gott sagt, ja, wenn du das so siehst, dann muss ich natürlich auch so sein. Ja, ganz sicher. Also, seine eigenen Vorstellungen waren so relativ typisch die von einem gebildeten mitteleuropäischen kirchlich leicht angehauchten Heiden. Da gibt es die Guten und die Bösen. Und die Guten kommen in den Himmel, die man sich natürlich nicht so vorstellt mit Wolken und Engeln und Hafen. Bitte, wo steht das in der Bibel? Aber woher soll er das wissen? Und die Bösen, naja, die Hölle gibt es natürlich nicht, aber irgendwie geht es denen nachher schon schlecht. Ich frage mich echt, wieso die alle glauben, das sind ihre eigenen Vorstellungen. Es ist immer das Gleiche. Und natürlich meint der gebildete ältere Herr, er ist einer von den Guten, ist ja klar. Fast immer, also die allerwenigsten von denen, die diese eigene Vorstellung haben, rechnen sie selber zu den Bösen. Eigentlich schade. Weil mit denen kannst du über das Evangelium reden. Die haben kapiert, dass sie einen brauchen, der sie rettet. Die, die sie für gut halten, die haben das nicht geschnallt. Der gebildete Herr hat dieses Bewusstsein nicht gehabt, der hält sich für einen von den Guten. Und es ist viele Jahre aus. Ich war damals noch nicht so freundlich und höflich wie heute. Ich frage ihn, also Sie sind wirklich so ein ganz und gar guter Mensch, ohne jeden Fehl und Tadel? Gott kann wirklich so nicht das allerkleinste Böse an Ihnen finden? Naja, hat er gemeint. Fehler macht ja jeder. Er hat nicht damit dazu gesagt, und jede, also so lange ist die Chance. Aber Gott wird schon nicht so sein. Er wird schon nicht so genau nehmen. Er ist ja gnädig. Das sind die Momente, da setzt bei mir die Schnappatmung ein. Bitte, wie ahnungslos kannst du als Gebildeter sein? Gnade ist kein Lückenfüllsel. Gnade heißt nicht, Gott wird schon nicht so sein. Ganz sicher nicht. Weißt, ein Gott, der es nicht so genau nimmt, ein Gott, der es nicht ganz genau nimmt, das war so ziemlich das Schlimmste, was uns passieren kann. Weil du wirst dann total willkürlich. So haben diese griechischen und römischen Götter in der Antike funktioniert. Was wirst du machen, stell dir vor, wenn dieser Gott es nicht so genau nimmt, ja, gerade dann, wenn dir einer Haxel stellt, sagt, naja, lass uns durchgehen, sagen wir nicht so. Und im nächsten Moment, da wo du einen schlechten Tag hast und bist mies drauf und wirst gemeint, da macht einer auf gerecht, weil er gerade lustig ist oder warum auch immer, ne? Und gibt einen über dir rüber, weil das geht einem gar nicht. Wie war das, wenn es Gott nicht so genau nimmt? Und ein Gott, der es nie so genau nimmt, stellen sich auch manche vor, ja? Der stellt zwar Regeln auf, aber wenn du dich nicht dran hältst, ist auch nicht so schlimm, sein zweiter Vorname ist eigentlich. So einen Gott nimmt doch keiner ernst. Siehst rundum. Keiner nimmt ihn ernst. Das kommt von dieser schrägen Vorstellung. Nein, Gnade heißt nicht, Gott nimmt es nicht so genau. Gnade heißt, Gott nimmt es ganz genau. Unbestechlich, unbeeinflussbar, unparteiisch. Und es bricht ihm das Herz dabei. Das ist Gnade. Er muss dich verurteilen. Weil er der ist, der er ist. Er muss dich verdammen. Er kann gar nicht anders. weil er der ist, der er ist, heilig, gerecht und gut. Gut ohne jeden Kompromiss mit dem Bösen, auch nicht mit deinem Bösen. Er muss dich verdammen, weil du es verdient hast. Und es bricht ihm das Herz dabei. Und deswegen geht er hin und verurteilt dich zu Tod und Verdammnis. Und dann geht er hin und lädt sich deinen Tod und deine Verdammnis selber auf, damit es dich nicht erwischt. Das ist Gnade. Kompromisslos im Urteil und kompromisslos in der Liebe. Deswegen sagt Johannes von Jesus, er war und er ist erfüllt von Gnade und Wahrheit. Wahrheit, da ist nichts Halberts bei ihm. Da ist nichts Mehrdeutiges, keine Grauzone, keine Grautöne, schwarz oder weiß, Licht oder Finsternis. Du weißt genau, wie es mit ihm dran bist. Er ist, wie er ist. Genauso hat sich Gott damals dem Mose vorgestellt, 1500 Jahre vor Jesus. Ich bin, der ich bin. Und ja, ich weiß, diesen geheimnisvollen Gottesnamen kannst du in verschiedene Richtungen übersetzen. Da steckt unheimlich viel drin. Aber das eben auch. Gott ist, wie er ist. Du kannst dir nicht einfach deinen eigenen Gott machen. Es gibt schon einen, habe ich das schon erwähnt? Und Jesus ist genauso. Erfüllt von Gnade und Wahrheit. So erfüllt von Wahrheit, dass er sagen kann, ich bin die Wahrheit. Bei ihm warst immer, wie es dran bist. Jesus ist erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit, so wie Gott selbst. Im zweiten Buch Mose heißt es, der Herr ist voller Güte und Treue. Und dieses Wort für Treue im Hebräischen kannst du im Griechischen genauso mit Wahrheit übersetzen. Nicht vergessen, Johannes schreibt zwar Griechisch, damit es möglichst viele verstehen, aber denken tut er Hebräisch. Und im hebräischen Denken ist Wahrheit mehr als nur, das stimmt. Das ist sachlich richtig. 2 plus 2 ist halt einmal 4. Der Hebräer schaut nicht nur auf die Sache, der Hebräer schaut immer auf die Person. Nicht nur, das ist wahr, was der sagt, sondern der ist verlässlich. Der kannst du glauben. Wenn er das sagt, wenn sie das sagt, dann ist es so, was er ist, was sie sagt. Voller Güte, Gnade und treue Wahrheit. Zweimal das Gleiche. Bei Gott im Alten Testament, bei Jesus im Neuen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, hat Jesus gesagt. Und wenn der dir das sagt, dann kannst du dich darauf verlassen. Denn er ist erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Schau, es sind so viele Ideen über Gott im Umlauf. Ihr wisst schon, die eigenen Vorstellungen. Schon einmal bei uns. Wenn ich jetzt unter uns so eine Umfrage mache, keine zwei haben dieselbe Idee von Gott im Kopf. Geht auch gar nicht. Manche, also euch unterstelle ich das nicht, aber es begegnet immer wieder, die haben so die Idee, die Energie, die alles erfüllt und nichts mitkriegt. Oder den Gott, der Regeln aufstellt und das dann nicht so genau nimmt. Oder den Gott, der dir ganz genau vorschreibt, wie du dich zu verhalten hast, wenn du eine Christin, ein Christ sein willst und wehe, du holst dir nicht an alles. Den Gott, der einen genauen Plan hat, wie dein Leben verlaufen soll, bis in die Einzelheiten. Welchen Beruf du ergreifen sollst, wenn du heiraten sollst, wo du wohnen sollst und wenn es eins davon nicht richtig erwischt, dann hast du dein Leben verpasst. Den Gott, der dich annimmt, so wie du bist. Und so wie du bist, bist du schon recht. Und es kommt nur darauf an, dass du das auslieferst, was du bist. Wenn es sich gut anfühlt, dann ist es richtig. Egal, was in der Bibel steht. Und wenn es sich nicht gut anfühlt, dann soll ich das auch nicht machen. Es wäre doch Heuchelei. Wieder egal, was in der Bibel steht. Sind dir diese Götter schon begegnet? Ich meine, in den Köpfen von anderen Menschen, sonst nicht, ist mir schon klar. Und es sind längst nicht alle Ideen über Gott, die im Umlauf sind. Kommt er bei irgendeinem davon so vor, dass das Jesus ist? Ich habe keinen gefunden. Wenn du wirklich wissen willst, wer Gott ist, dann hör nicht auf die schlauen Leute und hör auch nicht auf dein Herz. Das kann sich auch täuschen. Wenn du wirklich wissen willst, wer Gott ist, wie Gott ist, dann schau auf Jesus. Der ist Gott. Und darum ist er wie Gott. Du siehst es. Wer sonst? Er, Jesus, ist der Logos. Er ist der Sinn hinter allem. Er ist die Weisheit, die außerhalb des Universums steht und das Universum gemacht hat, der ein Mensch geworden ist, aus Fleisch und Blut, ein Mensch, der das vollkommene Bild Gottes war, also das, was wir ursprünglich hätten sein sollen, erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit, kompromisslos Gott und kompromisslos liebevoll. Wer sonst? Und jetzt die Hausübung. Die ist heute ein bisschen anspruchsvoller, aber ich glaube, heute geht es mit euch. Du bist im Kopf kramen, such dir eines von diesen schrägen, falschen Gottesbildern aus. Irgendeins, welches dir als erstes einfällt oder am unsympathischsten ist. Die Energie, die ahnungslos das Universum wabert. Der Gott, der die Regeln aufstellt, indem sie dann wurscht sind. Der Gott, der alles vorschreibt. Oder der Gott, der zu allem Ja und Amen sagt, was du machst. Oder gerne irgendeins, was ich jetzt nicht aufgezählt habe. Irgendeins. Am allerbesten, das, mit dem du dich selber von Zeit zu Zeit erwischt. Und dann, jetzt kommt die Arbeit. Und dann find in der Bibel, bei dem, was sie über Jesus sagt, das, was dagegen spricht, was dieses Gottesbild durchstreicht. Ist ein bisschen Arbeit, aber deswegen hast du jetzt nur eineinhalb freie Tage vor dir. Es wird dich befreien. Er wird dich befreien. Jesus, wer sonst?